Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend aus dem Görli, aus Kreuzberg, aus dem Görlitzer Park. Ich sitze hier mit Nils Arendt, einem sehr, sehr guten Freund von mir. Und er ist hier in Berlin, er kommt gar nicht aus Berlin, aber er ist gerade zu Besuch, denn wir haben morgen was vor. Was machen wir denn?
Ich schleppe dich und zwei, drei andere ins Sisyphus. Ich würde sagen, neben dem Kater die Favoriten-Club.
Unsere zweite
Destination,
Heimat.
Unsere zweite Heimat, genau. Neben dem Kater unsere zweite Heimat. Und wir hatten das große Verlangen vor circa einem Jahr, das Feiern und unseren geliebten Sport zusammenzubringen.
Genau, das machen wir morgen in der zweiten Runde. Das heißt, wir laufen morgen vom Sisyphus zu jeder vollen Stunde 5 Kilometer mit ein paar anderen verrückten Leuten. Und das versuchen wir für 24 Stunden durchzuhalten. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, was das eigentlich für eine hirnrissige Idee ist und war letztes Jahr bereits, würde ich sagen, machen wir einen riesengroßen Sprung zurück. Nils Arendt, wer ist das überhaupt und warum nehmen wir gerade einen Podcast auf? Und ich glaube, ein Hashtag, den könnte ich nennen, das wäre The Speed Project und als Thema, aber auch bevor wir darauf zu sprechen kommen, einmal Nils, wo kommst du eigentlich her?
Wo komme ich her? Ich bin in der Tat gebürtiger Flensburger. Da, wo die Punkte gesammelt werden. Oder ich weiß nicht, ob die das immer noch machen.
Ich glaube schon. Ja. Ich hoffe, ich habe keinen.
Ja, also ich bin in Flensburg geboren, vor 1-2 Jahren. Und bin dann sehr viel in der Weltgeschichte rumgereist. Meine Eltern waren so relativ nomadisch. Bin früh mit 3 mit meiner Mutter nach Paris, dann später hat mein Vater gesagt, okay, jetzt ist mein Turn, dann sind wir nach Afrika gezogen, nach Westafrika und von so 4 bis 7 und dann bin ich wieder nach Deutschland, dann meine großartige Schulkarriere gestartet. Ich war in 9 Schulen.
In Hamburg?
Nee.
Oder insgesamt?
Überall, insgesamt. 3 Internate. Und you name it. Und dann mit 18 aus der Schule ausgestiegen, mehr oder weniger erfolgreich. Und habe dann quasi meine Laufbahn als Surflehrer gestartet, die ungefähr 1 Jahr anhielt. Und dann bin ich mit 19 wieder nach Deutschland gekommen, nachdem ich auf den Kapverdischen Inseln war über den Winter. Und hatte halt 0 Plan, was ich mit meinem Leben mache. Und gute Freunde von mir haben so diese Pop-Up-Club-Szene in Norddeutschland gestartet. Viel in Hamburg, viel in der Lübecker Ecke und da bin ich so reingerutscht und das ist dann relativ schnell so mein, ich weiß nicht, Karriereweg, der dann irgendwann zu einem richtigen Job geführt hat.
Wie kann ich mir Pop-Up-Clubs vorstellen?
Also Pop-Up-Clubs kannst du dir so vorstellen, dass wir nicht traditionelle Locations zum Club umgebaut haben für eine temporäre Zeit. Das waren alte Casinos, Hotels, Schwimmbäder, Kirchen, Ölmühlen, Wälder, Boote, also kein Scherz, haben wir in der Tat alles gemacht. Wir hatten also eine der Peak-Veranstaltungen war in einer Kirche in Hamburg, wo die Female DJ,
ja,
auf einem weißen Pferd in die Kirche geritten ist.
Wann war das? Welches Jahr?
Pi
mal Daumen.
Early 2000s, also 2001 wahrscheinlich. 2000, 2001. Jetzt habe ich auch verraten, wie alt ich bin. Ich bin der alte Knacker in Eugens Podcast.
Ach, aber also erstens, so viel älter bist du auch nicht. Ein paar Jahre. Aber das erstens merkt man es nicht und zweitens, wir haben uns ja gefunden.
Gott
ich mal
sei
so.
Dank.
Okay, dann war das deine Zeit in Hamburg und wie lange bist du dann in Hamburg geblieben, bevor es dann weiterging?
Ja, ich bin bis 2007 in Hamburg geblieben. Hab dann von quasi dieser Nightlife-Geschichte einen Schritt in die Werbung gemacht. habe dann für so eine Mittelstandswerbeagentur gearbeitet in Hamburg und habe dann aber immer noch parallel in dieser Clubwelt war ich tätig und habe so eine Clubreihe gehabt mit zwei Freunden von mir. Und dann war so 2006, 2007 kam um die Ecke und irgendwie gefühlt, so nachdem ich so international aufgewachsen bin, aber irgendwie diese Arbeitswelt oder diese mein Erwachsenenleben, wenn man das so nennen kann, hat sich dann nur in Deutschland wiedergefunden. Und dann war ich an so einem Punkt, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwas drastisch ändere, bleibe ich hier stecken. Und nichts gegen Hamburg, liebe Hamburg. Und auch nichts gegen Deutschland, vielleicht ein bisschen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich bin derjenige, der sein Leben designt. Ne? Also jeder designt sein Leben und je aktiver du designst, desto mehr Einfluss hast du auf dein eigenes Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mal aktiv werden. Und grundsätzlich wurde alles so ein bisschen bequem in Hamburg. Und ich hatte einen guten Job, ich habe so ein Team geleitet, ne? Ich hatte einen Volvo Kombi als Firmenwagen, ich hatte eine Wohnung, wo ich den Hafen gesehen habe, wir hatten eine total erfolgreiche Clubreihe, also irgendwie war alles so in Ordnung. Ne? Und ich bin halt so jemand, ich performe am besten, wenn ich schön uncomfortable bin. Also wenn es ein bisschen ungemütlich ist. Und da war halt nichts war ungemütlich in meinem derzeitigen Leben in Hamburg. Und ich dachte mir so, okay, das ist alles zu gemütlich und irgendwie zu einfach und irgendwie passe ich auch nicht so richtig nach Deutschland. Und ich habe so viel erfahren als Kind und auch als Jugendlicher, international gesehen oder in verschiedenen Kulturen gelebt und das hab ich vermisst und ich habe mir überlegt, okay, ich muss hier rausbrechen. Dann habe ich mich ich habe mich vor so einem Globus gesetzt und habe überlegt, wo soll es denn hingehen? Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich will mehr. Also Surfen ist einer meiner Leidenschaften, ist immer noch. Ich will ein gewisses Klima. Ne? Jeder, der ein bisschen Zeit in Hamburg verbracht hat, kann sich da bestimmt wiederfinden. Sollte englischsprachig sein und es sollte so ein Ort sein, der so ein bisschen, weiß ich nicht, die Welt beeinflusst, ne? So der am Puls der Welt ist. Also es kann nicht irgendwie so ein Dorf sein. Das muss irgendwie schon die Welt, den Puls fühlen und naja gut, wenn man halt diese ganzen Filter anwendet, ist die Liste dieser Orte relativ klein, ne? Oder kurz oder wie man auch immer sagt. Auf jeden Fall Los Angeles, California war oben auf dieser Liste.
Stand da drunter noch andere? So ein, zwei Städte?
Ja, also da war halt mal irgendwie so ein bisschen Melbourne, Australia, ist aber beeinflusst nicht so richtig die Welt. Wir können jetzt auch keine Australier wahrscheinlich mithören, also unwahrscheinlich nur die Deutsch sprechen. Ich mag Melbourne, nichts gegen euch. Aber Melbourne war eher so weiter unten, dann war so ein bisschen Kapstadt. Ne? Ist das Wasser kalt? Auch fraglich, wie weit Kapstadt die Welt beeinflusst. Und naja, Los Angeles war halt auf dieser Liste. Und dann habe ich meinem Chef verzapft, dass ich einen Business-English-Kurs machen sollte. Kurze Side-Note, wir haben halt nichts auf Englisch gemacht. Ne? Aber er hat irgendwie, war der begeistert von der Idee und hat mir dann gesagt, okay, du kannst hier 3,5 Wochen unbezahlten Urlaub nehmen. Das habe ich dann gemacht und habe mir einen Flug nach L.A. gebucht, habe mir einen Mietwagen geholt und habe auf Craigslist sind so Kleinanzeigen, ne? Habe ich mir ein Zimmer gemietet in irgendeinem Haus in zentraler Lage in L.A., Central L.A.
wo nichts los ist.
Da ist einiges los. Fraglich, ob man da dran teilnehmen möchte. Aber gut, mehr dazu in der nächsten Folge vielleicht. Und naja, auf jeden Fall bin ich da dann gelandet, habe mir irgendwie so ein gebrauchtes Surfboard gekauft und bin da so ein bisschen aufgeschlagen und war ganz schön überwältigt so von dieser Stadt und von der Dimension. Und ich war schon mal vorher da, aber halt nicht mit dieser Aufgabe. Ne? Also meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, war so, natürlich keinen Businesskurs Englisch zu machen. Den habe ich natürlich gemacht, aber das war nicht die Aufgabe im Kern, sondern die Kernaufgabe war, ich networke the shit out of this city, um einen Job zu bekommen. Und ich habe jetzt 3,5 Wochen Zeit. Das war die Aufgabe. Und das hat mich ganz schön aus der Reserve gelockt.
Ist auch gerade in so einer Stadt, die ja auch sehr exklusiv und anonym ist, auf eine gewisse Art und Weise auch eine richtige Herausforderung, glaube ich.
Ja.
Zu der Zeit, wo Social Media noch nicht so präsent war wie heutzutage.
Ja, Social Media war keine Präsenz, ne? Also 2007 gab es Facebook vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, waren die ersten Jahre von Facebook, glaube ich, aber das war es halt auch.
Ja. Ich kannte halt keinen in L.A., ne? Und es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und wie es dann halt so kommt, nicht zu lange drauf rumzureiten, ich bin nach 3,5 Wochen mit einem Jobangebot wieder zurück nach Hause geflogen.
Welches war das? Und wie, also ich finde es schon interessant herauszufinden, wie du das gemeistert hast, diese Herausforderung.
Also es, auch in Dover hat mal Glück. Und zwar die Frau, die mir das Zimmer vermietet hat, der gehört in eine Agentur. Also, ne? Ich glaube, in Karriere oder im Leben, Glück spielt immer eine Rolle. Und ich hatte halt mega Glück. Und die fand mich toll. Und hat dann gesagt so, hey, du kriegst hier einen Job.
Ich würde sagen, ich würde das kurz relativieren. Damit macht man sich das immer ein bisschen einfacher, finde ich. Aber zu Glück spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich würde das auch vielleicht anders framen, dass Timing eine sehr große Rolle spielt. Und natürlich das Auftreten, weil hätte sie dich nicht cool gefunden oder wärst ein weirder Typ gewesen zu der Zeit, so wie du heute halt bist, dann hättest du dieses Angebot wahrscheinlich nicht bekommen. Wahrscheinlich hatte Glück eine große Rolle gespielt, aber trotzdem, ich finde diese anderen Parameter schon gar nicht irrelevant. Das ist so, ich finde, das ist so eine sehr bescheidene deutsche, also das sage ich auch immer über mich, aber ich finde, das ist so eine sehr deutsche Herangehensweise. Als Amerikaner willst du wahrscheinlich nicht sagen, I got lucky, oder?
Ja, ja, es stimmt. Na klar, ne? Da kommen gewisse Komponenten und der Mix macht's.
Genau, richtig. Ne?
Und unter anderem hatte ich halt Glück und ich war ein bisschen frech. Ne? Und ich hatte so Bock. Ne? Ich war so motiviert. Hey, okay, Assistant of the Assistant is your job. I was like, fuck yeah. Ne? Das ist mein Job. Geil. Ich bin am Start. Und ich habe halt, was halt interessant war, ich habe halt ein Team geleitet in Deutschland. Ne? Ich hatte irgendwie 3-4 Mitarbeiter. Ich hatte Mitarbeiterverantwortung, ich war irgendwie so eine junge Führungskraft, quote unquote. Und plötzlich bin ich der Praktikant. Aber ich war der Praktikant, der die Sprache kaum sprach. Und das Abgefahrene war, dass ich auf der einen Seite so herausgefordert war bei dem Fakt, dass alles neu ist, alles findet in dieser anderen Sprache statt und ich hatte original nur ein bisschen Basis-Schulenglisch und kannst dir vorstellen, bei meiner angerissenen Schulkarriere, das saß auch nicht so fest. Und aber ich wurde halt herausgefordert und war halt dann die Aufgaben selber waren total banal und dann war man gelangweilt und herausgefordert zur gleichen Zeit und es war so ein ganz bizarres Gefühl, ne? Oder so ein ganz bizarrer Zustand, mit dem man nicht so richtig umgehen zu wissen. Und anyway, ein wichtiger Punkt, ich bin dann halt zurück nach Deutschland geflogen und habe mir dann so ein 18 Monate Visum abgeholt. Das ist so ein Kulturaustauschvisum, nennt sich das. Falls irgendjemand Visa-Fragen hat zu Amerika, können Sie sich gerne bei mir melden. Ich kenne mich aus. Ich habe so ein paar gehabt.
So ein paar Erlebnisse, ja. Ne?
Auf jeden Fall, das Visum konnte man relativ einfach bekommen. Das hat auch nur 1.000 Euro gekostet. Und Und dann habe ich meinen Job gekündigt, habe alles verkauft, was ich so hatte. Ich hatte grundsätzlich nicht, ich bin eher so ein Typ, der nicht so viel Sachen hat. Insofern war das relativ einfach. Ich habe meinen Volvo Kombi zurückgegeben und habe ein paar Abschiedspartys gefeiert. Und die Abschiedspartys waren mainly Ragers, ja, wo wir steil gegangen sind. Unter anderem hatte ich aber auch den Plan, mit meinem damaligen Mitbewohner einen Marathon zu laufen. Schließt sich der Kreis. Der Kreis öffnet sich weiter, so sagt man das ja, ne? Jetzt öffnet sich der Kreis weiter. Und wir sind den Hamburger Marathon gelaufen, zusammen. Und das war so, haben wir unsere, weiß ich nicht, Phase des Zusammenlebens, unserer Freundschaft zelebriert. Und da war halt der Marathon. Und mein Kumpel, der Tom, der war relativ erfahrener Läufer. Ich überhaupt nicht. Also meine einzige wirkliche Beziehung zum Laufen war aus der Schulzeit. Und zwar im Internat sind wir nachts immer ausgestiegen. Wir sind aus dem ersten Stock gesprungen mit Sportsachen, um dann feiern zu gehen. Und morgens kommen wir halt wieder, ziehen uns um hinterm Busch und kommen vorne rein mit Laufsachen an und haben halt so getan, als ob wir gelaufen waren. Und ich hatte eine wunderbare Beziehung zu diesem Sport. Ne? Also,
ohne es wirklich auszuüben. Ja,
also relativ wenig zumindest. Und von daher hatte Laufen immer einen Platz in meinem Herzen. Und ja, mit Tom bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen. Und es war ein abgefahrenes Erlebnis. Wir haben ein bisschen trainiert. Und ich kann mich noch erinnern, also der Hamburger Marathon ist irgendwie ist ein bisschen lahm, ein bisschen so Vanilla, aber total schön. Ne? Und das irgendwie haben wir unser Ding gemacht. Wir haben auch damals nicht so viele Leute mitgemacht. War auch kein Ding, irgendwie Marathon zu laufen. Also nicht zumindest bei den Leuten, mit denen ich so abgehangen habe. Und es war eine krass geile Erfahrung. Und Tom sagt immer so, hey, mach mal locker, ein bisschen langsamer während des Marathons. Ich sage, Tom, wann können wir denn endlich Gas geben, Alter? Und irgendwann haben wir Gas gegeben. Und es war eine krass geile Erfahrung und war total schön. Wir haben total Bonding gehabt darüber und mit diesem Erlebnis bin ich dann nach Amerika gezogen und um dich ein bisschen in meine Lage zu versetzen, ne? Also ich bin halt 27 oder sowas und ich hatte glaube ich $3,500 gespart, die ich mitgebracht habe, vielleicht war es auch 4.500 und ich habe zu wenig Geld verdient, also ich war completely broke, wie der Amerikaner sagt, pleite. Ich habe mir von der Kohle, die ich hatte, habe ich mir so einen alten Jeep Wrangler gekauft, da das Dach nicht funktioniert. Das heißt, ich musste den Teppich rausreißen und unter dem Teppich sind so Plugs, also sind Löcher in dem Auto. Und jedes Mal, wenn es halt geregnet hat, stand da halt so 5 cm Wasser in meinem Auto. Und wenn du losfährst, wenn du das erste Mal bremst, musst du so die Füße hochgeben, weil das Wasser nach vorne fließt. Ne? Anyway, so das war mein Auto. Hab ich geliebt, diesen Wagen. Und naja, ich war pleite. Dann, wie gesagt, die Sprachbarriere war real. Und also mein Englisch war so schlecht, ich hatte Angst, ans Telefon zu gehen. Dann kam dazu, dass ich keine Sau kannte. Und dann hat sich relativ schnell entpuppt, dass diese Frau, also meine Chefin dann, die Inhaberin von dieser Agentur, war Mitte 40, schwanger und ihr Typ ist abgehauen. Kann man sich noch ungefähr vorstellen, was für ein Mindset so eine Person ist. Wahrscheinlich zu Recht. Und das hat das Ganze ganz schön schwierig gemacht. Und dann in LA Fashion hatte ich so einen Arbeitskollegen, der gescheiterter Actor war, der hat bei Beverly Hills 90210 mitgespielt. Und er und sein Mann haben mich irgendwie adoptiert und unter ihre Fittiche genommen. Das war so total süß. Also ohne die wäre ich mit eingezogenem, mit hängendem Kopf wieder nach Hamburg geeiert. Und also die haben mich wirklich also einen Support geleistet. Das war der absolute Wahnsinn. Und zudem hat das Laufen plötzlich eine Riesenrolle gespielt. Weil wenn du dir vorstellst, es war halt so, kostet kein Geld, ich muss mit niemandem sprechen, ich kann es alleine machen und ich kann so ein bisschen die Stadt erfahren, ne? Die Stadt erleben und von daher war plötzlich Laufen Part von meinem täglichen Routine und es wurde dann so eine unglaubliche Balance, die dadurch entstanden ist und es wurde unglaublich wichtig.
Das heißt, nur um das zusammenzufassen, das war gar nicht der Marathon oder das Training davor, wo du den Spaß am Laufen gefunden hattest, sondern das war eher diese Situation, in die du dich selber hineingebracht hast, in der Laufen einfach eine Rolle zweckdienlich war, weil du eben in dieser bizarren Situation der Langeweile und Herausforderung gesteckt hattest.
Ja, genau. Und das war dann total abgefahren. Ich habe so eine Liebe für diesen Sport entwickelt. Ne? Und dann habe ich mich so weiter reingetastet. Und wie macht man das? Naja, man nimmt irgendwie an so einem Event mal dran teil. Ne? Mal wieder so einen Marathon gelaufen oder mal so einen anderen Lauf. Und da bin ich dann aufgeschlagen und ich habe mich überhaupt nicht verstanden gefühlt. Ne? Also ich habe irgendwie der komische Typ in dieser Gruppe von diesen anderen Leuten und ich habe überhaupt nicht da reingepasst. Und ich habe dann so ein, zwei Mal mitgemacht und irgendwie habe ich diese Liebe und diese Begeisterung von diesem Sport, was sich aber überhaupt nicht wiedergespiegelt hat in diesen Laufveranstaltungen, wo ich dann war.
Meinst du sowas wie LA Marathon?
LA Marathon oder da bin ich Long Beach Marathon gelaufen und weiß nicht.
Also diese großen offiziellen
Läufe. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und dann war es so, ja okay, dann machst du halt nicht mehr mit, da passt du nicht rein. Ja? Und dann war es so, ich habe dann so ein Jahr später habe ich dann den Job gewechselt, Gott sei Dank. Und dann hatte ich einen anderen Arbeitskollegen und der war Fußballer und wir sind dann immer ab und zu mal mittags zusammengelaufen. Und irgendwann ruft er mich an, es war wahrscheinlich so im November oder so, und meint so, hey Nils, bist du hier über Weihnachten? Ich so, ja klar, bin ich hier über Weihnachten. Er sagte, okay, wir machen einen coolen Lauf. Ich so, was in der Welt ist ein cooler Lauf? Und er so, ja, du überlegst dir was. Und er legt einfach auf. Ne? Und ich rufe ihn sofort zurück. Ich sage, hey, Digga, ich habe mir jetzt nichts Cooles überlegt, aber wir laufen von deinem Haus zu meinem Haus. Und er wohnte in Long Beach. Ich habe in Venice gelebt. Und nur mal so geografisch, Long Beach ist südlich von L.A. am Wasser. Und was ich so in meinem Kopf hatte, war, Long Beach ist so ein Beach Town. Dann ist da direkt daneben so ein krasser Hafen, also ein bisschen Hamburg-Feeling. Also total urban und groß und harsh. Und dann geht's in so einen kleinen Fischerort rein, der heißt San Pedro. Und von diesem Fischerort geht's in Palos Verdes. Palos Verdes ist so Steilküste, Natur, grün, also ein bisschen Sylt mit Bergen, ne? Und dann geht's so nach Redondo, Manhattan Beach und so weiter in diese Beach Towns. Und was mich halt angeschockt hat, war einfach diese Simplicity, also das Einfache von, okay, wir laufen von deinem Haus zu meinem Haus, period. Ne? Von A nach B.
Wie weit war das ungefähr?
Genau, das ist eine gute Frage, Eugen. Hervorragend.
Ich höre gut zu gerade. Ja.
das war natürlich seine Frage, wie weit ist das? Und ich habe so, keine Ahnung. Wahrscheinlich weiter als ein Marathon. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie weit es war. Es waren bestimmt so 60 Kilometer. Wahrscheinlich so 60 Kilometer. Mhm. Und mein Kumpel Tim, der ist noch nie einen Marathon gelaufen. Ne? Und ich dachte, ja, schaffe schon, mach dir mal keinen Kopf. Ne? Und haben wir dann gemacht. Und das war halt so, ne, Facebook da war nicht so das Ding, auf Social Media zu teilen, was du jetzt machst jeden Tag. Ne? Also es war wirklich, es ging wirklich um diese, über das Erlebnis zusammen, das zusammen zu machen. Und es war total abgefahren. Ich hatte so einen Nachbar aus London, der hat dann gewartet mit einigen Sixpacks. Und ich glaube, es war irgendwie, ich weiß nicht, 24. Dezember oder 31. Dezember, irgendwie sowas. Und dann haben wir es geschafft, haben diesen Lauf zusammen gemacht, waren ganz schön zerflattert danach und haben dann ordentlich Biere getrunken mit meinem Nachbarn und irgendwie war es cool. Und aka, hier ist der erste coole, quote-unquote, Lauf.
Mhm.
Und das hat dann das quasi losgetreten in meinem Kopf, wo wollen wir denn jetzt als nächstes hinlaufen? Und dann so, okay, die nächste Idee war irgendwie, okay, fuck it, wir gehen jetzt vom Meer zum Hollywood-Sign. Und dann sind wir vom Santa Monica Beach über West Hollywood, da haben wir angehalten beim Liquor Store, haben wir auf dem Parkplatz ein paar $1 Shots getrunken und dann durch West Hollywood, da fährt das Taxicab vorbei und hupt. It's like, I saw you guys at Santa Monica. Ja. Und sind dann zum Hollywood Sign hochgelaufen und so startete die Idee, von A nach B zu laufen in irgendwie unkonventionellen Wegen, ne? Oder in unkonventionellen Formaten. Und daraus ist dann auch das Speed Project entstanden und die Idee, von Los Angeles nach Las Vegas zu laufen.
Das ist das perfekte Thema, wo wir gleich nochmal einsteigen wollen. Mich interessiert jetzt noch sozusagen, welche Rolle zu dem Zeitpunkt der Job gespielt hat, beziehungsweise wie und ob du Fuß gefasst hast in Los Angeles, weil natürlich der Anfang wahrscheinlich sehr holprig war und dann hast du deinen Job gewechselt und deinen Buddy da kennengelernt. War sozusagen, Laufen war, ich paraphrasiere einfach, war ein Ventil, in dem du sehr reflektieren konntest und ne, Sachen besser einordnen konntest. Und es gab ja aber noch einen Milestone, der für dich beruflich noch eine riesen Veränderung mitgebracht hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also die erste Agentur, bei der ich gearbeitet habe, was ja relativ kurz war, ich glaube 6 Monate habe ich da durchgehalten, die war so eine Promotion-Agentur, die haben mit allen möglichen Brands gearbeitet. Und der zweite Laden war eine Sports-Marketing-Agentur. Und die haben viel mit Red Bull gearbeitet. Und Red Bull als europäische Marke, ja, und Red Bull hat zu dem Zeitpunkt sehr viel, war sehr aktiv im Fußball in Amerika und ich als Deutscher ganz klar durchgegangen als Fußballexperte. Ich kann das ja jetzt sagen, ich kann noch nicht mal gerade schießen. ich hab das aber irgendwie repräsentieren können mit meiner Herkunft und habe mich dann auch um Red Bull gekümmert und dann habe ich auf Nike gearbeitet und habe mich dann da relativ schnell reingefuchst. Und dann gab es auch noch den anderen Pivot, dass ich eine neue Wohnsituation gefunden habe. Und ich habe in Venice dann in einer Vierer-WG mit 3 anderen Jungs, 3 Amerikanern zusammen gewohnt. Und das war wirklich so einer der sozialen und auch sprachlichen Durchbrüche. Weil halt, ich habe mich halt in diese Sprache begeben. Ne? Deutsch hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe das ab und zu mal, ne, mit Freunden von zu Hause gesprochen. Und man hört das vielleicht jetzt. Ne? Ich bin jetzt Ewigkeiten im Englischsprachigen und ich musste mich wirklich konzentrieren, hier nicht irgendwie so ein Denglisch die ganze Zeit rauszuhauen. Auf jeden Fall war so total immersed in the language, wie der Amerikaner sagt. Und dieses Sozialinfrastruktur, also der eine Typ, Big Mike, war so die Vaterfigur, so ein Footballer, wie man sich so im Bilderbuch vorstellt, saulieber Typ, der war so die Leitfigur in dem ganzen Apartment oder in unserer Gruppe von Freunden. Und dann Zach Blakely, den du ja auch kennst, war einer meiner ersten Mitbewohner.
Ach, ne? Witzig.
Ja. Und immer noch, also einer meiner engsten Freunde. Ne? Der hat mir quasi Englisch beigebracht. Und nicht quasi, sondern der hat eine große Rolle gespielt in meinem Englischlernen und in dem sozialen Netzwerk, also dem realen sozialen Netzwerk, was ich aufgebaut habe und den Freundeskreis, den ich da gefunden habe. Und ja, und dann kam so eins zum anderen und dann, ne, der klassische Jahresgespräch mit meinem Chef. Und ja, Nils, ne, soll eine Reise hingehen. Und dann habe ich, frech bin ich ja ab und zu. Oder kann ich sein. Und ich habe gesagt, du, ich möchte Partner werden. Und ich glaube, der hat so ein bisschen gedacht, so, Alter, du bist hier der deutsche Praktikant. Fängt beides mit P an, aber ist weit voneinander entfernt. Und dann habe ich das so ein bisschen zurückgerudert und habe gesagt, so, ja, nee, ich will einen Weg dahin haben. Und hat er aber überhaupt nicht verstanden und hat halt gesagt, so, du Nils, da gibt es keinen Weg hin. Also volle Breitseite mir zurückgespielt und ich bin dann ganz schön frustriert nach Hause gefahren und dachte, ich hätte jetzt mal was gewagt, ne? Und um irgendwie dann einen Schritt weiter zu kommen. Und ich bin ja ein relativ ehrgeiziger Typ, ne? Mhm. Und das wurde da irgendwie nicht angesehen und es gab da einige Sachen, die halt irgendwie nicht funktioniert haben für mich. Und dann hatte ich mittlerweile auch noch einen weiteren Kumpel, der auch Deutscher ist. Und dem habe ich so ein bisschen meine Frustration, mit dem habe ich meine Frustration geteilt. Und der war ähnlich frustriert in seinem Job. Und dann meinte er so, hey, weißt du was, ich mache eine Agentur auf. Fuck it. Und ich so, da mache ich mit. Mich schön mit eingeladen selber.
Zack, Partner.
Ja, zack, Partner. Und dann sagte er, ja, okay, ich habe hier einen Kunden, bring du doch mal auch einen Kunden mit. Ich so, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Und ich bin dann in der Tat, weiß ich nicht, ob das ein, zwei Wochen danach war, nach meinem Jahresgespräch, bin relativ schnell dann zu dem Entschluss gekommen, hey, das machen wir jetzt einfach. Und irgendwie nicht. Und das ist halt so der klassische amerikanische Denke, die ich relativ schnell aufgenommen habe, wo der Deutsche halt oft sich fokussiert oder verliert in den Risiken. Der Amerikaner Der Amerikaner schaut auf die Opportunities. Mhm. Ne? Was sind die Möglichkeiten? Und die Möglichkeiten, ne, sind relativ klar. Und da habe ich mich drauf fokussiert. Da haben wir uns drauf fokussiert. Alter, unendlich. Ne? Wir reißen jetzt was auf. Und dann war halt der erste Schritt, war halt zu Nike zu gehen und zu sagen, hey Jungs, ich hau bei der Firma ab, ich kündige. Und ich hatte so ein laufendes Projekt mit Nike, wo ich verantwortlich für war. Und ich hatte die Verantwortliche bei Nike, eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, Fabiola Torres, die ganz harsche Mexikanerin und mega so Karriere, alle hatten Angst vor ihr, ich hatte auch unglaublich Respekt vor ihr, aber die war so total gerade, aber hardcore. Ne? Und meine Aufgabe war jetzt, zu ihr ins Büro zu gehen, ohne Termin. Ne? Sie hatte Open Door Policy und dann bin ich bei ihr rein und habe ihr halt gesagt, so, hey, hör mal zu, ein bisschen über die Kinder geredet, ihre Kinder. Und dann habe ich so die Tür zugemacht und sie guckt mich an, so, wo geht das jetzt hin? Und dann habe ich halt erklärt, so, hey, leider muss ich kündigen und ich werde das übergeben, das Projekt an jemand anders intern, hab das so alles erklärt. Und dann so am Ende habe ich so gesagt, ja, und ich habe noch nicht so richtig vor, also wenn es irgendwie eine Aufgabe gäbe, wäre ich auch immer bereit, irgendwas zu tun mit meiner neuen Agentur. Und dann habe ich ihr einen Zettel hinterlassen mit meiner privaten E-Mail-Adresse und sie hat da überhaupt nicht drauf reagiert, die hat keine Miene verzogen, die hat nur so mit dem Kopf genickt und so, okay, thank you, have a good day. Und dann bin ich da raus und der nächste Schritt war halt dann zu kündigen, das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich meinen Kumpel abends getroffen und so, und haben wir den Nike-Retainer? Ich so, ja, da sind wir leider weit von entfernt. Und aber 2, 3, 4 Wochen später kam eine E-Mail an meine private E-Mail-Adresse und da wurden wir eingeladen zu einem Pitch und wir haben dann gegen 2-3 andere Agenturen, unter anderem die alte Agentur, bei der ich gearbeitet habe, haben wir ein Nike-Projekt gepitcht.
Und gewonnen.
Und gewonnen. Und das war sau abgefahren. Fast forward, nachdem wir es zugesagt bekommen, sitze ich wieder bei ihr im Büro, bei Fabi. Und sie guckt mir in die Augen und sagt, Nils, I love the hunger in your eyes. I appreciate your creativity. And I know you're going to do anything in your power to make this successful. Don't fuck it up. Have a good day. Also richtig, richtig Druck. Ne? Und ich mag es ja unkomfortabel. Ne? Das ist, wenn ich perform. Und da haben wir uns reingelehnt und haben Gas gegeben und ja, haben absolviert.
Geil. Das heißt, das war die Geburtsstunde von Optimist.
Genau, das war die Geburtsstunde von Optimist, unserer ja, kleinen Agentur.
Geil. Das fand ich sehr spannend, weil so in dem Detailgrad kannte ich das tatsächlich auch noch nicht. Und vielleicht jetzt dann sozusagen, die Agentur ging ja weiter, ist gewachsen. Parallel gab es aber eben diese Ideen oder diese eine Idee, nämlich die sich entwickelt hat, um mal ein bisschen eine weitere Distanz zu laufen. Und das heißt immer noch The Speed Project. Hatte dieses Jahr 10-jähriges, wenn ich richtig rechne.
Ja.
Und zuerst aber vielleicht die Erläuterung von dir. Oder wir können es chronologisch machen. Wie seid ihr dazu gekommen? Also die Idee und die Umsetzung.
Also die Idee war halt dann quasi die Fortsetzung von dem Verlangen von A nach B zu laufen, ne, in konventioneller Form. Und dann war es so, ich hatte halt diese Idee und mein Arbeitskollege, mit dem ich so die ersten 2-3 Läufe gemacht habe, das war halt nicht so sein Ding, der hat das so ein bisschen mitgemacht. Und irgendwie habe ich diese Idee mit mir rumgetragen, das auch mal mit Freunden geteilt hier und da. Und die haben einfach immer nur gelacht und mich überhaupt nicht ernst genommen. Und ich habe dann irgendwann so einen Typen kennengelernt, lustigerweise beim Malibu Marathon. Und den habe ich kennengelernt, der war der Race Director von diesem Malibu Marathon. Aber der war halt nicht so wie der Race Director, wie man den sich so vorstellt, sondern der Typ war irgendwie Surfer, der hat in der Reggae-Band gespielt, der hat der Joints geraucht, ne? Es war halt so, oder fühlte ich mich verstanden von so einem Typen, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe nicht in der Reggae-Band gespielt. Ich habe in der Punkrock-Band gespielt. Die hieß Weltschmerz. Aber das machen wir in der dritten Episode. Okay. Und naja, auf jeden Fall habe ich total mit dem Typen geklickt. Und der, weiß ich nicht, der ist 35 Marathons gelaufen, 2,20 Bestzeit. Also irgendwie so eine, also Welten von dem, wo ich mich gesehen habe, ne? Und aber irgendwie so auf meiner gleichen Wellenlänge. Und dann habe ich ihm erzählt, so hey, Blue heißt er, habe ich ihm erzählt, hey Blue, I wanna run to Vegas. Und dann sagt er, cool, let's do it. Aber unter einer Bedingung, lass uns nicht einfach nur nach Vegas laufen, sondern lass uns so schnell wie möglich nach Vegas laufen. Und dann war so, alles klar, machen wir.
Das sind 330 Meilen.
Ja, je nachdem, so 340 Meilen, genau.
Genau,
ja.
Also knapp 560 Kilometer, also damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie weit das eigentlich ist, gerade für 2 Personen.
Ja. Durch Death Valley.
Durch Death Valley, genau.
Eines der heißesten Orte in den USA. Und dann war es aber so klar, also alle Läufe, die wir vorher so gemacht oder die ich vorher gemacht habe, waren halt nie Staffelläufe. Und wir sind immer alles so zusammengelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, 560 Kilometer ist vielleicht ein bisschen lang. das müssen wir irgendwie anders angehen. Okay, lass uns das als Staffel machen, vielleicht zu zweit auch ein bisschen krass. Und dann haben wir irgendwie noch 4 andere Leute gefunden. 2 Mädels und 2 andere Typen. Dann waren wir zu 6. Und irgendwie haben alle so gesagt, ja, fuck it, machen wir. Und dann war es so, dass diese Dynamik in meinem Freundeskreis startete. Und zwar, jemand kommt plötzlich und sagt so, hey, hast du schon überlegt, welche Strecke ihr lauft? Ich so, nee, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Okay, mache ich. Ja? Dann hat irgendjemand gesagt, so, was esst ihr denn die ganze Zeit? Ich war, keine Ahnung, habe noch nicht drüber nachgedacht. Okay, ich mache mir mal darüber Gedanken. Wer macht denn Fotos? Sollen wir das mal filmen? Ne? Und da haben wir so eine unfassbar geile Gruppendynamik gehabt, weil wir als Freundeskreis auf so ein Abenteuer zusammengegangen sind. Und das war total abgefahren. Und daher, also wir haben halt so ein Ethos, also so eine, wie nennt man das auf Deutsch, so eine grundlegende Idee, die No Spectators heißt. Ja? Und No Spectators bedeutet nicht, dass wir niemanden in der Wüste haben, der uns anfeuert, sondern No Spectators steht für Radical Participation, also das radikale Mitmachen. Und zwar geht das weit darüber hinaus des Mitmachens des Laufens wegen, sondern der Contribution, also wie du daran teilnimmst, spielt fast keine Rolle. Wichtig ist, daran teilzunehmen und nicht nur links außen zu stehen.
Mhm.
Und das ist jetzt bis heute noch einer unserer grundlegenden Bausteine, ist No Spectators, weil wir zelebrieren die Radical Participation.
Egal in welcher Form.
Egal in welcher Form,
genau. Als Beispiel jetzt von dem ersten Lauf von LA nach Vegas, dass man sich auch beteiligen kann durch einen Ernährungsplan oder durch einen Streckenplan. Und
oder durchs Anfeuern. Ne? Mhm. Das ist auch eine Form des Mitmachens am Ende des Tages.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das könnte man halt falsch verstehen als in Anführungsstrichen nichts machen oder daneben stehen. Wobei es natürlich, wir nehmen jeden Lauf der Welt, der stattfindet, das natürlich absolut dazugehört. Außer man macht irgendwelche Inkognito-Online-Läufe oder man nur was für sich, aber im Endeffekt zu jedem offiziellen Lauf gehört ja auf jeden Fall eben das Anfeuern und das macht ein Event nochmal, ja, spannender, cooler, interessanter.
Ja. Und dann gibt es Anfeuern oder ist ja energiegebend, ne? Oder ja. Energiegeben. Und ich glaube, jeder, der läuft so ein bisschen und mal so ein Marathon gelaufen ist und mal ein Marathon gelaufen ist, wo du deinen Namen auf deiner Bib hat und irgendwie so, Golgen! Ne?
Ja, weißt voll, du, also voll, auf jeden Fall.
So ein kleiner Aspekt hat so einen emotionalen Boost für jemanden. Da kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht mitmachen ist.
Mhm. Ja, ja, stimmt. Perfekt. Also, ich denke daran an das Beispiel, dass wenn ich einen 30-Kilometer-Lauf mache, an einem Sonntag, was so gut wie nie passiert, aber nehmen wir das mal als Beispiel, dann fühle ich mich nicht so fit und denke mir immer, ja, die Zielzeit für einen Marathon oder wofür ich auch mal trainiere, das schaffe ich eh nie. Und aber an einem Kampftag selbst, dann ist man so viel schneller, weil eben diese Energie von den ZuschauerInnen oder eben von der sonstigen Crowd, von der Truppe, mit der man läuft, das schwappt so krass über, dass so viel Potenzial freigelöst wird und ich in dem Fall einfach auch wirklich deutlich schneller laufe. Also das ist hundertprozentig.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir halt diese Gruppendynamik für dieses Abenteuer, ne? Und irgendwann ging es halt los und wir haben es dann gemacht. Es war im März 2013, genau. Und es war eine sau coole Erfahrung. Wir sind irgendwann in Vegas angekommen und alle High on Endorphins und sonntags zum Pool, in die Poolparty beim Hard Rock Hotel. Das war völliger Klassiker. Und dann sind wir aus dieser Erfahrung rausgegangen mit, weiß ich nicht, 80 Stunden Videomaterial.
Zuerst nochmal die Frage, wie lange habt ihr gebraucht? Weißt du das noch? Ungefähr?
42, 46 Stunden irgendwie so.
Okay, krass.
Ja. Vielleicht war es 42 Stunden. Wahrscheinlich.
Also ich weiß nicht, ob das nicht deutlich, also wir sind ja in dieser Bubble, deswegen fasse ich einfach nochmal zusammen. Es war ein Staffellauf, das heißt, keiner ist also es sind nie zwei Personen gleichzeitig gelaufen, sondern es gab einen imaginären Staffelstab, der wurde gereicht und es gab einen Läufer oder eine Läuferin und die oder der hat dann übergeben an den Nächsten oder die Nächste. Und deswegen nonstop, 42 Stunden und als ihr angekommen seid, wurde halt gefeiert.
Ja, und wir hatten einen Wohnwagen, ne? So ein klassischer, großer, amerikanischer Wohnwagen. Wir hatten noch einen Jeep von einem Kumpel von mir und wir hatten, weiß nicht, so 15 Leute plus die 6 Läufer. Und
ach, so viele?
Ja, ja, waren ungefähr, meine ganzen Freunde waren dabei. Ne? Und wir hatten eine Mega-Stimmung die ganze Zeit und es gab halt keine Erfahrungswerte. Ne? Wir sind halt am Anfang, haben wir halt gedacht, so okay, weiß nicht, 10 Kilometer Intervalle hört sich okay an. Ne? Und dann haben wir damit angefangen und irgendwann wurde es dann klar, 10 Kilometer ist ganz schön weit. Dann mal doch auf 5 umgestiegen, dann auf 3 und irgendwann 1 Kilometer am Stück. Das war ganz schön hart. Und und das war halt so ein Experiment, so ein bisschen. Und und wir sind dann angekommen. Wir haben im Santa Monica Pier, am Santa Monica Pier gestartet. Und in Vegas gibt es so eine Touristenattraktion. Das ist Welcome to Las Vegas Sign. Das ist irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss in der Nähe vom Flughafen. Keine Ahnung, wer das da hingestellt hat oder warum. Es gibt's halt da. Und dann haben wir halt gedacht, naja gut, so ich als banaler Europäer habe halt gesagt, da endet man halt. Und da haben wir dann das beendet und haben dann am nächsten Tag gefeiert im Hard Rock und lagen uns in den Armen und haben uns gefreut und sind dann irgendwann zurück und wie gesagt hatten wir dann ohne Ende Videomaterial. Und das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert oder so, dass wir das zusammengeschnitten haben zu so einem 18-minütigen Film.
Wo gibt's den? YouTube?
Vimeo.
Vimeo, okay.
Vimeo. Wenn du auf Vimeo gehst und The Speed Project eintippst, kriegst du wahrscheinlich 80.
Ja, ich verlinke das unten in den Shownotes von dem Podcast.
Eine wichtige Komponente zu diesem Film war halt so, es war 2013, wie gesagt, und das war so in den ersten Zügen dieser Run-Crew-Bewegung, ne? Da gab es so Random Crew in London, da gab es Bridge Runners in New York und dann gab es Enbro in Kopenhagen. Und das war es dann so ungefähr. Ne? Also es gab keine Run Crew in L.A. zum Beispiel. Es gab, also die drei waren so wahrscheinlich der Startpunkt. Und das war auch am Start von Instagram. Also 2013 war Instagram am Start und wir hatten einen Instagram-Account. Und The Speed Project Instagram Account, also drei, vier, also unsere Freundin, und dann plötzlich haben wir irgendwie, ich kann es gar nicht genau sagen, wie diese Connection zustande kommt, aber dann haben wir irgendwie die Jungs in New York kennengelernt, dann haben wir die Jungs in Kopenhagen kennengelernt, dann haben wir die Leute in London kennengelernt, dann wurden wir so ganz, ganz schnell in dieser Subkultur der urbanen Läufer vernetzt. Und über die ganze Welt connected via Instagram. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo es absolut keinen non-traditionellen Lauf-Content gab. Und dann haben wir die ganzen Jungs angehauen und haben gesagt, hey, und Mädels, wir haben hier so einen 18-minütigen Film, der dokumentiert, wie wir nach Vegas gelaufen sind von LA aus. Habt ihr Bock, den in eurer Community zu zeigen? Und alle so, ja, hundertprozentig. Ne? Und dann haben wir, glaube ich, 25 Screenings auf der ganzen Welt gemacht. Und wenn ich jetzt sage Screenings, ne, das waren mindestens die Hälfte, waren irgendwie 3, 4 Hanseln von einem Computer, die dann das Vimeo-Passwort da reingehackt haben und dann zwei, drei Bier zugetrunken haben. Aber wir haben ein fettes Screening in New York gemacht, wir haben ein fettes Screening mit Wieden & Kennedy in Portland gemacht, wo wir das ganze Office einfach bei ein paar hundert Leute und da hatten wir, ja, wir hatten 25 Screenings und da war ein richtiger Moment dahinter und ich war total begeistert, weil das habe ich mir nie ausgemalt, ne? Und ich war dann so auf diesem Hype, dass wir was ganz Besonderes kreiert haben und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir als nächstes? Okay, als nächstes nehmen wir dieses Passwort weg und machen den Film oder wir launchen diesen Film online, ne? Und wie das dann halt so ist, du kennst dich da ja sehr gut aus, wenn man so einen medioker Film online stellt, ne, Eugen? Was passiert dann?
Ja, nicht so viel, ne?
Nicht so viel, genau. genau. Und unser Film war halt nicht so geil und sehr, sehr Nische, weil wer will schon irgendwie 6 Hanseln zugucken, nach Vegas zu laufen? Und der war natürlich, hat natürlich keine Kohle und das ordentlich zu machen und so. Und das war halt so ein zusammengeschusterter Film. Und der hat für die Hardcore-Crew-Community funktioniert, aber keinen anderen hat das interessiert.
Ist halt Bubble gewesen, ne?
Ja, mega.
Aber, und sozusagen in der Retrospektive, aber auch schon währenddessen, in der Bubble und alle Leute, die in der Bubble dann Fuß gefasst haben, unter anderem mich oder jeden von den Kraftfunners damals auch, das war halt schon sehr, sehr prägend. Und ich würde sagen, das ist immer noch eins der Running Events, was am relevantesten ist. Also relevantesten im Sinne von in der Nische, in der Spitze. Also sehr spitz, sehr nischig. Da kommt, das ist natürlich auch ein bisschen exklusiv was von dir. Da können wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, dass da nicht jeder einfach so teilnehmen kann. Aber ich finde, dass es schon sehr große Wellen geschlagen hat, aber in dieser kleinen Bubble, in dieser kleinen Running Bubble. Und das wäre, ich glaube, ich lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster, um zu sagen, ich glaube, Kraftfahrers in der Form wird es nicht geben, wenn es kein The Speed Project gegeben hätte. Weil das für uns, das war damals Marco, der, ich glaube, im Urlaub war in L.A. oder da in der Umgebung. Und der hat, ich weiß nicht, ob der mit Blue gequatscht hat, auf jeden Fall war das irgendwie Thema und er hat das mitbekommen. Wir haben das mitbekommen, das zweite Mal, dass hier stattgefunden hatte, auch mit mehr als nur einem Team. Wahrscheinlich dann Ambrose und Co. Und dann haben wir gesagt, ey, lass mal von Berlin nach Hamburg laufen. Das war nämlich so,
das war der Start von The Craft Runners.
Ja, ganz genau, ja. Ganz genau. Und das war nur der Start, weil wir natürlich auf dich und euch geguckt haben nach Amerika und gesagt haben, witzig, lass es einfach auch mal machen. Natürlich weniger visuell attraktiv. Ich glaube, es war Oktober oder November, hat geregnet, alles grau, 300 Kilometer durch irgendwie so Stock und Stein und also sieht nicht so cool aus wie das Death Valley natürlich, aber natürlich für uns ein cooles Erlebnis gewesen und jetzt schließt sich nämlich der Kreis zwischen uns. Öffnet sich wieder, genau. Der ersten Begegnung, denn du hast dann kommentiert, ich glaube vom Speed Project Account, auf unserem ganz neuen Instagram-Account von Craftrunners mit 30 Followern oder so. Hey guys, so als wir gepostet haben, ey, wir sind von Berlin nach Hamburg gelaufen. Hey guys, why weren't we invited? Das war nämlich,
ich kann mich daran erinnern.
Das war der Kommentar, ja. Und wir natürlich, boah, mega nice, richtig cool. Und daraufhin hast du uns nämlich eingeladen und gesagt, ey, so, wollt ihr nicht nächstes Jahr vorbeikommen? Butter bei die Fische, genau. Das mal in echt nachmachen. Und das war dann das dritte Mal The Speed Project und wir haben, ich glaube, in einem Achterteam mitgemacht. Denn, auch hier vielleicht nochmal zum Regelwerk, wenn du ein paar Worte verlieren kannst, ja. Nämlich so, wie ist das Format entstanden? Das haben wir jetzt sozusagen besprochen, aber wie ist das Format heute?
Ja, also ich glaube, eine wichtige Komponente war halt so, okay, wir hatten diesen Film, der hat in diesem Bubble funktioniert, aber nicht weiter. Und dann war es so für mich, okay, ich hatte ja nie geplant, das als Event zu machen. Ne? Es war immer nur die Idee, okay, wir gehen auf ein Abenteuer. Und dieser Film war ein totales Beiprojekt, was so natürlich daraus entstanden ist. Und dann hat das relativ viel Platz eingenommen. Und ich war dann so begeistert von dem Ganzen, von der ersten Resonanz. Und dann war ich ganz schön geplättet von dem Fakt, dass wir das Internet nicht gebrochen haben. Und dann habe ich so einen Moment der Reflexion und habe dann überlegt, so, hey, weswegen hast du das eigentlich ursprünglich machen wollen? Und ursprünglich war es so, wir wollen ein Erlebnis haben, wir wollen auf ein Abenteuer gehen mit meinen Freunden. Das hast du gemacht. Also ist das ein Erfolg. Ne? Und schließ das mal so ab für dich. Das habe ich dann so gemacht und habe das für mich abgeschlossen. Und dann war es vielleicht noch so ein paar Wochen später, war ich mit meinen Freunden unterwegs. Und so ein späterer Abend und ein Kumpel von mir legt so seinen Arm um mich rum und bestimmt auch relativ angeheitert später und sagt so, hey Nils, the Speed Project was the coolest thing I've done in my life.
Krass.
Und das hat gesessen. Mhm. Und das kam halt von jemandem, der noch nicht mal gelaufen ist. Der ist halt
krass.
40 Stunden lang den RV gefahren, 5 Kilometer die Stunde. Und an dem Abend bin ich nach Hause gegangen und dachte mir so, Alter, wenn der Impact so hoch war auf jemanden, der noch nicht mal gelaufen ist, habe ich fast eine Verantwortung dieser kleinen Bubble-Community out there gegenüber, das zu teilen. Und zwar nicht in Form, guckt mich mal an, wie ich das laufe, sondern in der Form, kommt und lauft das mit uns. Und das war dann die Entscheidung zu sagen, alles klar, hey, Leute, wir machen das nochmal. Und dann habe ich diese 25 Leute angeschrieben, die diese Screenings um die Welt herum gemacht haben. Hab gesagt, hey, jetzt gibt's, erinnert ihr euch noch an den Joggingfilm von L.A. nach Vegas? jetzt habt ihr die Möglichkeit mitzulaufen.
Mhm.
Ich hab gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was das bedeutet. Und hab das einfach so gemacht, ne, in amerikanischer Fashion. Und haben halt gesagt, so, okay, das ist die Verantwortung, die ich jetzt habe. Wir haben was ganz Besonderes hier kennengelernt und ich habe die Verantwortung, nehme die auch an, um das zu teilen. Und aus diesen 25 Gruppen haben sich dann 6 gemeldet und haben gesagt, in der Tat, alles klar, wir sind am Start, was bedeutet das denn? Und das war eine ganz wichtige Komponente, jetzt kommen wir nämlich zum Regelwerk, was eigentlich hier nicht existiert. Und was ich in diesem Moment halt gemacht habe, ist, ich habe mich erinnert, wie ich mich gefühlt habe, als ich bei diesen ersten Lauf-Events so dran teilgenommen habe. Und wie ich mich gefühlt habe, dass ich nicht dazugehöre und wie diese ganzen Regelwerke und was man so alles nicht machen darf, mich total nicht abgeholt hat. Und ich habe gesagt, okay, da muss ich mich dran erinnern, weil das machen wir nicht. Und dann war es so, okay, es gibt keine Regeln. Fuck it. Ja? Und klar, das ist ein großes Statement und da gibt es natürlich gewisse Limitationen zu. Zum Beispiel haben wir halt gesagt, okay, dürft jetzt nicht das Gesetz brechen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass die Polizei und die Authorities das Ganze stoppen können. Ne? Wir hatten natürlich waren nicht in der Position, irgendwelche Genehmigungen einzuholen oder irgendwas. War auch nie der Gedanke dahinter. Sondern wir haben halt gesagt, okay, brecht einfach nicht das Gesetz. Alles andere ist, und lauft natürlich. Ne? Das ist on foot. Das ist jetzt nicht gefahren. Ihr müsst laufen, brecht nicht das Gesetz. Und hier ist der Start, Santa Monica Pier. Und hier ist das Ende, Welcome to Las Vegas sein. Wie ihr dahin findet, spielt keine Rolle, ist Part von der Experience. Und dann war es so, okay, wie viele Leute können wir denn im Team haben? Dann habe ich drüber nachgedacht und so, eigentlich sollte man das nicht limitieren, ne? Wieso sollte man irgendjemand ausschließen, der vielleicht 20 Leute braucht, um hier mitzumachen? Und dann habe ich gesagt, du, wie ihr wollt, scheißegal. Wenn ihr uns aber, und wir haben zu dem Zeitpunkt immer noch selber mitgemacht und die ersten paar Jahre, wenn ihr aber uns racen wollt, bitte 2 Mädels, 4 Typen. Und das daraus ist diese jetzt OG-Category, also Original-Category, sind 6 Läufer, 2 Mädels, 4 Typen. Und dann hat sich ganz viel daraus entwickelt. Ne? Also wir haben jetzt 4 Kategorien von Solo-Läufern, die das alleine machen. OG, also 2 Frauen, 4 Männer. 6-Person All-Women-Teams und dann Freestyle. Freestyle, jegliche Kombination von 2 bis 200.
Was war das größte Team bis jetzt, was teilgenommen hat?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht so 20, 25 Leute irgendwie sowas. Mhm.
Und fast forward zu diesem Jahr, über welche Anzahl von Teams sprechen wir heute?
Also ich gehe mal jetzt nicht auf dieses Jahr, sondern ich gehe mal, wann war es denn? Wann waren wir zusammen in Costa Rica, Eugen?
Vor 5 Jahren?
2018?
Warte, da wurde ich gerade selbstständig.
2019 waren wir in Costa Rica.
5 Jahre,
ja. Also, ja, genau. 2019 sitzen Eugen und ich in Costa Rica und ich glaube, wir haben gesagt, wir lassen 40 Teams zu und wir hatten 40 Teams zugelassen und dann dachte ich mir, 5 mehr geht schon noch und wir hatten, glaube ich, 30 Teams, die noch mitmachen wollten und dann haben Eugen und ich uns ein Wochenende lang bespaßt mit der Idee, wie wir die 5 Teams auswählen können aus dieser Gruppe von diesen 20 oder 30 Teams. Erinnerst du dich?
Ja.
Und also was ich sagen will damit, Eugen kann ein bisschen erklären, wie wir da vorgegangen sind, aber wir lassen jetzt immer so 70 bis 80 Teams zu und wir haben keine Website bei Design. Wir haben nur unseren Instagram-Account. Es gibt nicht jetzt hier irgendwie den Button How to Register, sondern die Erfahrung des Speed Projects fängt quasi an, wenn du im Kopf drüber nachdenkst und überlegst, wie kann ich damit machen.
Gehört zum Erlebnis.
Genau, ja.
Und ich glaube, das ist auch das, was es so exklusiv und interessant macht, dass es eben nicht diese Sign-Up-Page gibt und es gibt nicht den, auch wenn ihr Merch und einen Shop habt, den ihr aber nur zu dem Zeitpunkt öffnet, wenn das Event stattfindet. Es ist nicht so zugänglich und das ist auf jeden Fall das, was es sehr interessant macht. Und also, wir haben die letzten Jahre ja sehr, sehr viel über The Speed Project geredet, sehr viel über auch Craftrunners und da gibt es natürlich sehr viele Parallelen, wie wir feststellen mussten und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir auch thematisch oder beruflich ein bisschen zueinander gefunden haben, aber es ist, wenn man mit Leuten aus dieser Bubble spricht und ich kriege sicher auch Nachrichten in unregelmäßigen Abständen, dass Leute fragen, wie kann ich da mitmachen? Und das, also ich antworte immer, find's heraus. Weil ich glaube, das gehört halt eben zum Erlebnis dazu und nur so und nur weil es so aufwendig ist, da auch hinzukommen, das zu planen, die ganzen Reservierungen selber zu machen und halt nicht da einen Betrag zu überweisen und zu sagen, so, ich bin jetzt hier, wo ist mein RV, wo ist mein Mietwagen, wo ist mein Nutrition Pack und ich mache mit, weil sozusagen das Commitment ist ein ganz anderes, haben wir heute ja nochmal bezüglich des Sisyphus-Laufs drüber gesprochen, über den wir auch gleich noch reden. Wir sind übrigens bei einer Stunde schon. So schnell geht hier die Zeit.
In dem Görlitzer Kinderpark
mit Nieselregen. Ja, genau. Langsam so halb nass, aber wir ziehen durch. Und das ist das, was notwendig ist, damit also die Erlebnisse vor einem Event, muss ja gar kein Lauf sein, in dem Fall natürlich Lauf-Event, die gehören dazu, damit das ganze Lauf-Event selbst auch etwas ganz Besonderes wird, weil die Arbeit davor es nochmal besonderer macht und nochmal geiler. Und das ist auch auf jeden Fall ja, eine der Kategorien, warum das Speed Project so interessant ist und so ein geiles Erlebnis. Ich habe ja auch schon zweimal mitgemacht, einmal ein bisschen hinter der Kamera gestanden und es war, also es ist schon cool. Nils, hast was Cooles gemacht.
Sind wir wieder bei dem coolen Lauf.
Okay, und jetzt, wir machen einen kurzen Sprung, denn wir sitzen hier, weil wir morgen ja einen Lauf laufen. Also vielleicht, ich mache nochmal einen kurzen ganz kleinen Sprung zurück. The Speed Project ist mittlerweile, ich sag mal, ein Stück deines beruflichen Lebens geworden. Wo geht denn die Reise dahin?
Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir gerade und es gibt noch keine genaue Antwort darauf. Also eine Sache, die ich gelernt habe im Zuge der Agentur, die ich aufgebaut habe, war halt so Freiheit, ne? ist ein unglaublicher Luxus. Und Freiheit kreiert man dadurch, dass man gewisse Entscheidungen fällen kann, dadurch, dass man wenig Obligations hat und radikal bleiben kann. Ne? Und eins der wichtigen Elemente ist halt so, dass wir mit The Speed Project radikal bleiben werden und dass wir uns als Aufgabe stellen, authentisch zu bleiben, dass wir uns als Aufgabe stellen, dass die Exklusivität, die das Event mitbringt, counterbalancen. Was heißt das? Das heißt, die Speed Project ist natürlich exklusiv, ne? Aufgrund dessen, weil es in Los Angeles stattfindet, weil es gewisse Kosten verursacht, um dahin zu reisen, da mitzumachen, weil wir nur eine gewisse Anzahl an Leuten mitnehmen können oder zulassen können, weil wir immer das Risiko haben, dass wir irgendwann von der Polizei gestoppt werden, yada, yada, yada. Und was wir jetzt machen, ist, wir haben, also A, während der Pandemic haben wir ein Speed Project, ein dezentrales Speed Project stattfinden lassen, wo wir Leute hatten in 50 verschiedenen Ländern, die mitgelaufen waren oder mitgelaufen sind. Und das war so auch wiederum einer der Verantwortungen, die ich aufgenommen habe und gesagt, okay, die ganzen viele Races canceln. Und das wäre der einfache Weg gewesen zu sagen, ach, dann machen wir auch, canceln wir auch erstmal. Und wir haben es aber gesehen, dass das passiert und wir haben gesehen, okay, wir haben die Möglichkeit, uns kreativ auszuleben und wir wollen hier sein in den schwierigen Zeiten für unsere Community. Jetzt gehen wir den harten Weg und machen ein dezentrales Speed Project. War unfassbar viel Arbeit und ich war in Costa Rica während der Pandemic und original an dem Tag, wo wir, glaube ich, das entschieden hatten, dass wir Speed Project, also dieses dezentrale Projekt machen oder Konzept umsetzen, ist mein Computer abgeraucht. Und ich habe halt original das ganze TSP auf meinem Telefon geplant. Das war ein Traum.
Geil.
Weil es gab halt keinen Apple Store um die Ecke. Man konnte nichts hinschicken lassen. Ne? Also und jetzt ist es halt so, da haben wir halt Speed Project accessible gemacht und haben unglaublich wahnsinnige Resonanz bekommen, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass Leute plötzlich Access hatten zu Speed Project Experience, egal wo sie waren auf der Welt. Und das hat wirklich so einen Schalter umgelegt bei mir im Kopf auch, wo mir bewusst wurde, die Verantwortung, die wir haben gegenüber der Inclusiveness von dem Projekt, was in seiner Natur exklusiv ist. Und was wir jetzt machen, wir haben ungefähr, ich würde mal sagen, so schätzen, so 20% vom gesamten Feld sind Comped Entries, also die bezahlen nicht. Und wir haben den TSP Fund ins Leben gerufen und da sind Brands und wir auch selber Cash Contributors. Das heißt, wir packen Kohle rein in diesen Pot. Und es gibt ein Prinzip, wie du dich bewerben kannst. Das heißt, wenn du jetzt keine finanziellen Mittel hast, kannst du dich bewerben und über uns finanzielle Mittel erlangen, um beim Speed Project teilzunehmen.
Nice. Und wo geht die Reise hin?
Ich wollte jetzt gerade so eine schlaue Politiker-Antwort.
Schön ausgewichen.
Nee, gut, ganz okay. Viel erzählt, aber nichts erzählt. Nein, also ich beschäftige mich da unglaublich viel mit. Ich weiß es noch nicht so genau, was so mein Prinzip ist. Und vielleicht ist das ein ganz guter Connecting Point zu dem, was jetzt passiert am Wochenende. Mhm. Was mein Prinzip so ist, ich gehe auf Abenteuer. Ne? Also ursprünglich war Speed Project ein Abenteuer, wo ich mit meinen Freunden auf so eine Reise gegangen bin und dann wurde es klar, okay, das muss ich teilen, weil es so unfassbar cool war. Ne? Und ich würde so sagen, so ein, zwei, dreimal im Jahr, je nachdem, gehe ich auf Abenteuer und wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Abenteuer erlebt werden soll bei anderen, dann mache ich es nochmal und lade andere ein. Und an dem Punkt sind wir.
Das stimmt. Ne?
Und ich hab, und vielleicht erzähle ich kurz, wie wir zum TSP Sisyphus gelangt sind.
Hau rein.
Also,
das war nämlich ein langer Spannungsbogen. Ja.
Deswegen sind wir hier, ne?
Genau.
Also falls ihr noch zuhört, jetzt geht's los. Es war erst Warm-up sozusagen. Und zwar vor circa einem Jahr, nicht circa, wahrscheinlich genau
ziemlich
vor einem
genau
Jahr.
Ziemlich genau vor einem Jahr, ja.
Vor einem Jahr habe ich so meinen jährlichen Berlin-Besuch wie sagt man?
Bist angetreten.
Bin meinem jährlichen Berlin-Besuch angetreten. Und ich glaube, eine Sache, klar haben wir uns über Speed Project connected und hatten dann einige berufliche Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben und Urlaube und Läufe und allem drum und dran und haben uns da natürlich total gut kennengelernt und haben so eine ganz besondere Freundschaft kreiert jetzt über die Jahre. Aber ich glaube, es gab so einen Moment, zumindest würde ich den so rauskristallisieren, würde mich interessieren, ob du das auch so siehst, aber es gab so einen Pivot, also einen Moment, wo es so ein Aha-Erlebnis, würde man auf Deutsch sagen, und zwar war das im Kater.
Ja, wusste ja? ich. Ja. Ja, auch wenn ich mich da nicht mehr an alles erinnern kann. Aber das war, ich glaube, es war die Verlobungsparty von Maren und mir oder es war mein Geburtstag. Eins der beiden, das war nämlich, ich wusste, du warst hier, wir kannten uns sehr, sehr flüchtig. Also klar waren wir mal laufen in Amerika, als wir uns vor dem TSP kennengelernt haben und Zeit miteinander verbracht haben, aber immer in so einer größeren Gruppe, nie zu zweit. Und ich wusste, dass du hier bist, ich wusste, dass wir in den Kater gehen und hoffte reinzukommen mit 30 Leuten. Weil wir in unserer Wohnung davor Party gemacht haben. Du hast geschrieben, du bist schon drin. Dann hatte ich natürlich also schon schlechtes Gewissen, würden wir nicht reinkommen in der gesamten Gruppe, sind dann aber alle reingetingert und hatten echt einen guten Abend. Und ich erinnere mich, dass...
Also es war nicht nur ein Abend.
Es war eine sehr lange Nacht. Es war eine sehr lange Nacht, genau. Und ich erinnere mich, dass wir auf der Tanzfläche eigentlich nonstop miteinander gequatscht haben. Nonstop, sodass auch Maren sich darüber abgefuckt hat, die hinter uns stand. Und sehr viel, ich glaube, das erste Mal wirklich intensiv über Kraftfahrers gesprochen haben, über Speed Project. Alles ein bisschen flüchtig, aber teilweise so einen schnellen Deep Dive gemacht in gewisse Themen und auch gemerkt, dass wir so das sehr, sehr ähnliche Mindset haben. Alles sehr gleich interpretieren, gleich bewerten. Und genau, der ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und ich glaube, daraufhin hast du uns beide eingeladen, zu dir nach Costa Rica zu kommen und dich zu besuchen, weil du da ein bisschen längere Zeit verbracht hattest. Und da haben wir dann das erste Mal wirklich so, ich glaube, das waren 2 Wochen,
ja,
sehr viel Zeit miteinander verbracht, sehr viel über, ja, damals noch Speed Project geplant, das damalige, oder was heißt geplant, ich habe ein bisschen mitgeholfen, wir haben ein bisschen Content gemacht, sehr, sehr viel laufen gewesen, also auch viel zu viel für meine Gefühle bei dieser Hitze in Costa Rica damals. Also es war November hier, also der Sommer Südamerikas. Und ja, fast forward, seitdem, immer wenn du irgendwie in Berlin bist oder natürlich, wenn ich in L.A. bin, dann gibt es natürlich keinen Drumherum, dass wir uns nicht sehen oder Zeit miteinander verbringen. Und letztes Jahr war es so, dass du eben deinen Jahresbesuch hattest. Wir auf jeden Fall 2 Dinge machen wollten. Du warst 2 Wochen, glaube ich, hier.
Ja, 2 Wochenenden, ja.
2 Wochenenden, genau. Und wir haben gesagt, ey, wir gehen am ersten Wochenende gehen wir auf jeden Fall Party machen. Und also komm mal, was wolle, safe, haben wir dann gemacht. Und beim zweiten Wochenende haben wir die ganze Zeit gegrübelt, so was sollen wir machen? Irgendein Lauf-Event, irgendwas, was man auch online ausspielen kann, was interessant ist zu gucken, was vielleicht Lust macht mitzumachen oder auch, und vor allen Dingen natürlich auch, was eine richtige Herausforderung ist. Und wir hatten zahlreiche Ideen, die irgendwie mit einem Fahrrad zu tun hatten, wo wir beide ja nicht so der riesen Fan von sind, gerade in unserer Konstellation, oder auch andere Sachen irgendwie bis nach Kopenhagen laufen, irgendwie mit der Fähre fahren und irgendwie mit dem Mietwagen und irgendwie hat sich das alles nicht so richtig angefühlt, plus, und ich glaube, das war der relevanteste Punkt, als du gesagt hattest, ey, ich bin 2 Wochen in Berlin, es kann nicht sein, dass ich jetzt an einem, und das hast du gerade eben ja nochmal in der Runde gut formuliert, kann nicht sein, dass ich ein Wochenende wegschmeiße für irgendein Scheißlauf-Event. Und da kam dann deine Idee. Ich erinnere mich sehr gut, denn ich habe, das war kurz vor unserem Umzug, und ich habe diese Wohnung ausgemistet und Sachen zusammengepackt, und dann kam von dir eine Nachricht: Was hältst du davon, wenn wir irgend so einen Clublauf machen? Und ich glaube, du hast es schon ziemlich gut zusammengefasst, ne?
Ja, ich hatte halt so das Gefühl, wie du halt schon sagst, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier das zweite Wochenende oder eins von zwei Wochenenden im Sommer in Berlin irgendwie so einem Lauf gebe. Ja? Weil man dann doch, ja, auf jeden Fall war es so, okay, habe ich kurz überlegt, wie können wir es machen? Und dann habe ich, glaube ich, in der Textnachricht, ich weiß gar nicht genau, geschrieben, lass uns in Sisyphus gehen für 24 Stunden und zu jeder vollen Stunde laufen wir 5 Kilometer.
Genau so war es. Und dann habe ich natürlich, also erstens fand ich, die Idee war super, die Umsetzung, da habe ich schon richtig Respekt vor gehabt im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Umzug. Maren ist dann in Urlaub gefahren. Das heißt,
und krank quasi vorher und dann im Urlaub, ne?
Genau, irgendwie sie hatte sowas, Corona, ja, davor. Ich war auch gerade erst fit geworden, weil ich Corona Anfang des... Corona hatte ich, glaube ich, danach. Aber ja, auf jeden Fall war das geht so Timing. Ich war irgendwie Fan davon, aber irgendwie auch nicht. Hab einen befreundeten DJ gefragt, der da auch Connections zu hat. Liebe Grüße, Maurice. Und er hat dann gesagt, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall passt das, dieses Konzept in diesen Club. Was auch meine Erwartungshaltung war. Und
als ich das gehört habe, war ich echt erleichtert. Ich sage, okay, je mehr ich über diese Idee nachgedacht habe, desto klarer wurde es, wie bescheuert diese Idee und wie hart das auch wird. Ne? Und dann war ich auch nicht böse, als du mir diese klare Antwort von deinem Kumpel gegeben hast. Und dann dachte ich mir, naja, dann machen wir es halt nicht, ne?
Ja, und dann war es aber abends essen, habe ich gerade eben gehört.
Genau, dann war ich abends essen mit einer ganz guten Truppe und unter anderem Amo und Tom und so weiter. Und Amo saß neben mir und irgendwie kamen wir auf diese Idee, oder ich habe dann erzählt, so eigentlich wollten wir nächstes Wochenende in Sisyphus, aber die haben doch keinen Bock auf uns. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir machen. Und dann sagt sie, du, ich kenne den Booker vom Sisyphus. Schreib mir doch mal kurz einen Text, was du machen willst oder was ihr machen wollt. Und dann habe ich das kurz in der Text runtergeschrieben und habe das dann geschickt und sie hat es dann weitergeleitet. Und am nächsten Morgen, in der Tat, klingelte dann mein Telefon und da war der Johnny vom Sisyphus dran und sagt so, hey, ich habe hier so einen Text von euch bekommen, verstehe nicht so ganz, was ihr da vorhabt. Und dann habe ich zugegeben, kann man nicht unbedingt so verstehen, den Sinn in dieser Sache, aber wir erleben gerne emotionale, körperliche Grenzen in unkonventioneller Form. Und wir haben uns gedacht, dass es total gut passen würde, das im Sisyphus zu erleben, während wir zu jeder vollen Stunde rausgehen und 5 Kilometer laufen. Und dann meinte er so, ja, okay. Das war, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag. Donnerstag, glaube ich, in der Woche. Und dann sagt er, kein Problem, ich spreche das im Party-Meeting am Dienstag an. Ich sage, ja, das ist total lieb, dass du das machen willst. Aber wir wollten das schon dieses Wochenende machen. Das ist das einzige Wochenende, wo es klappt. Aber kein Problem, wenn es halt nicht sein soll.
Schon okay.
Ich hatte eigentlich schon kurz davor aufzulegen. Und dann hat er mich gestoppt und sagt, nee, wir versuchen das. Und ich glaube, er hatte irgendwie auf mein Instagram geguckt und hatte dann gesehen, so mein Iro, und meinte so, der eine Inhaber vom Sissy ist auch Punk, mit dem, den rufe ich mal an. Und dann irgendwie einen Tag später oder 10 Stunden später klingelte mein Telefon wieder und ja, hier ist der Johnny vom Sissy und ich habe mit den Jungs gesprochen, wir können das machen. Aber ihr bezahlt Eintritt, oder? Ich sage, ja klar, bezahlen wir Eintritt. Ne? Und da dachte ich mir, oh Mann.
Ich habe mich auch nicht gefreut, als mir dann diese Nachricht, von dir kam eine SMS, in der stand, okay, geht klar, können wir machen.
Du so, what the fuck?
Ja, und dann haben wir es gemacht.
Ja.
Maximal schlecht vorbereitet. Ich weiß, ich war am Abend davor noch bei Freunden zum Abendessen, bis 1 Uhr nachts, glaube ich. Ich habe viel Bier getrunken, viel gegessen natürlich, ne, Carbloading. Und dadurch aber auch miserabel geschlafen. Und dann haben wir uns am nächsten Tag, ich glaube um 6 Uhr haben wir uns getroffen oder 6.30 Uhr, haben was beim Bäcker geholt. Und standen da um, ich glaube, 7:30 auf der Matte. Uns wurde einmal das Sisyphos gezeigt, wo wir unsere Taschen abstellen können. Der Tür wurde einmal Bescheid gesagt und dann sind wir um 8 Uhr gestartet mit 5 Kilometern.
Ja, und es war so ein Hochsommertag mit 36 Grad.
Es war absurd heiß.
Ja.
Ich versuche mich gerade an morgen, also das wird morgen richtig sportlich. Gott sei Dank ist es auf jeden Fall ein bisschen frischer, aber ich würde, also genau, einmal Revue passieren lassen vom letzten Jahr. Wir hatten echt viel Support, also ich habe das irgendwann dann auch natürlich mit der Story begleitet und wollte alle mitnehmen online und dann haben sich sehr viele, die ich auch gar nicht kannte, die sind dann zur vollen Stunde vorm Sisyphos haben sie gestanden, gewartet, bis wir rauskommen und sind mit uns so eine 5-Kilometer-Runde gelaufen.
Also unfassbar, also was ich an Respekt habe, ne? Und auch, also dein Impact bei deiner Community, ne? Dass die, ich glaube, wir hatten fast keine einzige Stunde, wo wir alleine gelaufen sind. Die ganze Nacht über. Also wie die sich begeistert haben und also es ist sehr beeindruckend, wie so deine Beziehung zwischen dir und deiner Community ist und das muss man mal hier in diesem Punkt sagen, Eugen, da kann die Community und du drauf stolz sein.
Ey, ich finde es immer wieder überragend, wie viele Leute sich eingeladen fühlen oder andersrum vielleicht auch gar nicht ausgeladen, denn und ich glaube, das ist auch so ein Mix aus den ganzen Events, die es in den ganzen letzten Jahren gab und natürlich auch durch Kraftwanders, durch die Mentalität dort, durch dieses sehr Inklusive, was ich versuche nach außen, zumindest auf meinem Account, sehr versuche nach außen zu tragen.
Das trägst du ja nicht, Entschuldigung, dass ich hier jetzt unterbreche,
hau rein.
Das trägst du ja nicht nach außen, sondern das lebst du ja, ne? Und dadurch, dass du das lebst, trägt sich das nach außen. In der authentischsten Art und Weise. Ja.
Ja, schön. Und genau, deswegen muss ich es wahrscheinlich nicht sagen, sondern das ist dann so ein bisschen selbsterklärend, dass es nicht nur in Ordnung ist, vorbeizukommen und mitzumachen, sondern dass es sogar gewünscht ist. Oder, ja, genau.
An diesem Punkt, wann geht diese Podcast-Folge live? Weil wenn sie heute live geht, wäre es jetzt ja ein wunderbarer Moment, jemanden einzuladen.
Sie geht morgen, also ich dachte morgen früh um 6 zum Long Run, ich werde sie gleich anteasern. Das heißt, wenn ihr das hören solltet und ihr seid in Berlin, kommt gerne vorbei zu jeden vollen Stunde. Ab 8 Uhr morgens, Sonntag, 2. Juli 2023, bis 7 Uhr morgens, ist das die letzte oder 8 Uhr morgens? 24 Stunden jetzt.
7 Uhr morgens.
7 Uhr morgens, genau. 7 Uhr morgens, 3. Juli.
Montag.
Ja. Das wird sportlich.
Auch wenn ihr nicht in Berlin seid, könnt ihr gerne.
Genau. Ja, und wir haben das wie lange durchgehalten? Ich weiß, wir haben, Klassiker, zu schnell gestartet. Die ersten 5 Kilometer, die ersten paar Runden haben wir in 20 Minuten weggebottet, glaube ich. Dann 21, 22, viel zu schnell.
Warum?
Wieder leichtsinnig bis zum bis zum geht nicht mehr. Haben uns miserabel ernährt. Einerseits wenig mitgenommen, weil drinnen gibt es ja Gulasch und Pizza. Und Kaiserschmarrn haben wir heute von Maren gelernt.
Ich habe richtig Bock. Seitdem Maren von Kaiserschmarrn gesprochen hat, dadurch, dass ich ja so selten in solchen Kaiserschmarrn-Gegenden bin, freue ich mich tierisch auf diesen Kaiserschmarrn.
Weltbekannt. Sisyphosser Kaiserschmarrn. So, und kurzen Faden verloren, aber wir mussten abbrechen.
Ja, nach 20 Stunden. Ich glaube, ich erinnere mich, mein IT-Band war so, also ich konnte kaum noch laufen und wie gesagt, unsere Vorbereitung war eher, der Fokus war in der, den Muskel der Willenskraft zu trainieren als irgendwelchen
Schön formuliert, als
irgendwelche anderen Muskelgruppen. Und die Willenskraft hat uns zu 100 Kilometern gebracht. Und natürlich, ganz wichtig, das Anfeuern der Community, die Gastfreundschaft vom Sisyphus also das Sisyphus, ich mochte diesen Club ja schon immer gerne, aber so wie wir den jetzt kennengelernt hatten im letzten Jahr, das war nochmal was ganz Besonderes für mich. Wir waren an dem Abend zumindest sehr bekannt als die Jogger.
Und ich bin gespannt, wie wir morgen ankommen oder hängen bleiben bei den Leuten, denn wir sind
heute, ne?
Heute, genau, ja. Wenn ihr es hört, genau, also am 2. Juli. 20 Leute?
Vielleicht sogar 25 Leute.
Wahnsinn. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das einerseits wahrgenommen wird, wie das abgespeichert wird und wie die Tür das findet.
Ja. Ja. Wir müssen uns irgendwie noch was Besonderes für die Tür einfallen lassen.
Uns fällt was. Wir haben ja morgen ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken.
Ja. Ja. Wobei, der Türchef, dem ich vorgestellt wurde, via Textnachricht, Shoutout zu Josh, ich glaube Josh, war so, ich habe ihn gesprochen, so, hey, ich bin der Jogger, ich komme mit meinen Freunden am Sonntag vorbei und ja, das ist ja nicht das erste Mal, wir kriegen das schön, kein Ding.
Ach,
also
nice.
Ja, die schienen motiviert zu sein.
Okay, nice. Ja. Nils, was erwartest du von morgen?
Ich gehe...
Oder heute?
Heute, ja. Ich gehe an solche Dinge mit der geringsten Erwartungshaltung. Ne? Also ich glaube, eine Sache, die wir noch klären müssen, wie wir vom ersten Mal zum zweiten Mal gekommen sind, das haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig eruiert. Es sei denn, du willst jetzt ganz schnell Pizza essen gehen und deswegen...
Nee, hau rein. Aufhören. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben alle Zeit der Welt.
Alle Zeit der Welt. Ist noch... Also das Nieseln hat jetzt aufgehört.
Jetzt die Kinder sind auch weg vom Spielplatz. Die
Kinder gibt es auch keine mehr. Das letzte Kind wird gerade rausgeschoben. Und jetzt wird es halt langsam düster. Aber das ist okay. Abenddämmerung ist unser Sweet Spot neben dem unkomfortablen Holzbänken. Und also die Idee war halt so, okay, wir haben es gemacht, wir haben 20 Stunden durchgehalten, wir sind 100 Kilometer gelaufen. Es gibt ein sensationelles Foto von uns beiden, wo du liegst auf dem Rücken vor dem Sisyphus und ich irgendwie so in Embryo-Stellung daneben.
Völlig zerstört. Ich weiß, die letzten Läufe waren so anstrengend. Wir sind da, glaube ich, in 6,30er Pace dann gelaufen oder 7er. Ich weiß, es war sehr langsam. Auch nur dank des Supports von, ich weiß, Patrick war am Start, das Kumpel von mir. Ich weiß leider, mir fällt die andere Person nicht ein. Ja. Aber
es waren ein, zwei Leute von Craftrunners.
Ja, und, genau. Und ohne die hätten wir es auch nicht so weit geschafft. Also wir wurden da mit Snacks versorgt, mit mit Elektrolytepulver, also das war schon eine riesengroße Hilfe.
Ja, und Tom drin war da und es gab so zweierlei Support, ne, von unserem Kreis, von unserem inneren Kreis. Also einmal waren das die Läufer, die dazugekommen sind zu jeder vollen Stunde und wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen, das heute auch zu machen, falls ihr das heute hört, Sonntag, der 2. Juli. Das war die eine Komponente und die andere Komponente waren die Leute, die im Club waren, die dann nochmal geholfen haben und gesagt, ich bestelle euch nochmal schnell eine Gulaschsuppe und haben dann da noch mit einem abgehangen und den einen oder anderen Dancefloor besucht. Naja, auf jeden Fall haben wir das gemacht und es gab irgendwie so eine ganz schöne Situation, es war, weiß nicht, 5 Uhr morgens oder war noch 3 Uhr morgens, als wir dann das Handtuch geworfen haben, standen wir mit dem damaligen Türchef im Backstage-Bereich, der irgendwie gerade seine ganzen Ohrringe rausgenommen hat. Und er war so begeistert, also er hat überhaupt nichts mit Laufen zu tun. Der ist halt Türchef und Fetischmodel, glaube ich. Und der war aber irgendwie so begeistert von dieser ganzen Sache und hat dann uns irgendwie fast ins Gewissen geredet und hat gesagt, hey, Eugen, Nils, müssen wir damit was machen.
Leto,
genau. Und wie das dann so ist bei solchen Erlebnissen, ne? Also erst ist dann so der Schmerz und das Harte von diesem Erlebnis Präsenz und dann irgendwann verschwindet das und versickert und die emotionalen Höhen stechen halt heraus. Ne?
Und bleiben hängen.
Ja.
Der Schmerz bleibt nie hängen. Ja. Der wird sofort gecancelt vom Gehirn und vom Verstand, und das, was hängen bleibt, sind einfach die positiven Sachen, und genau deswegen tut man sich das immer wieder an. Wohl wissend, dass es eigentlich richtig wehtun wird.
Also eine Sache, wenn man, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das Sisyphos kennen, aber es gibt wahrscheinlich so 5 gemütliche Sitzgelegenheiten im Sisyphos.
Auch ein paar mehr. Die sind nur ein bisschen lauter.
Ja, gut. Je gemütlicher, desto lauter. Und und das ist halt Part des Designs von diesem Lauf, ist halt, dass die Regeneration so unglaublich minimalisiert wird aufgrund des Environments von diesem Club.
Bei Craftburners sprechen wir von Active Dance Recovery, wenn wir unsere Partys nach irgendwelchen Läufen machen oder zumindest dazu einladen. Und ich glaube, genau das trifft auch auf diesen Lauf zu, dass die Regeneration ist aktiv. Und sie ist halt nicht in, wie heißen diese Boots mit dieser Luft?
Terra-whatever
Boots. Yeah, yeah. Und sich da in der Ecke hinschillen und irgendwie mit der Massagepistole, kann man ja machen, aber sozusagen ist jetzt nicht der Ruheraum mit Augenklappe und einem gemütlichen Tee, sondern es ist 100% Berlin Experience.
Hammerhalle, sage ich da dazu.
Wo wir auch drin waren.
Klar.
Nach den ersten Läufen.
Ja. Und naja, auf jeden Fall war diese Erfahrung halt irgendwie so abgefahren und geil, und irgendwie, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, das repräsentiert so auch sehr viel von unserem Lifestyle und diese Welten zusammenzubringen. Einmal diese Clubkultur und das Laufen zusammenzubringen in einer irgendwie abgefahrenen, noch nicht so richtig dagewesenen Form, und da diese Resonanz zu haben. Und diese Resonanz war in deiner Craftrunners-Community, war in meinem kleinen Freundeskreis hier in Berlin, das war in dem Umgang mit den Menschen im Sisyphus, also sowohl das Personal, was abgefahren, lustig war, und auch die anderen Gäste, die überhaupt nicht verstanden haben, warum wir das machen. Teilweise aufgrund dessen, weil wir es selber nicht so genau wussten. Und irgendwie die Geschichten, die man dann so erzählt, oder die Connections, die man gemacht hat, und das Ganze gepaart mit diesem körperlichen und emotionalen Limit, was man erfährt. Ne? Und dann war es halt so, ich bin dann relativ schnell danach abgereist mit einem fetten Muskelkater. Und irgendwie in den ersten Gesprächen war es relativ klar, ich sag, eigentlich wäre es geil, da ein paar Leute einzuladen.
Mhm. Und dann hat es sehr, 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 sehr viele E-Mails, SMS, sonst die WhatsApp-Nachrichten.
Sisyphos-Besuche von deiner Seite.
Ja, genau. Ich war häufig im Sisyphos, habe da auch persönlich nochmal vorgesprochen und gepitcht. Sehr viel davon hat es gebraucht, um dann irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 6 Wochen oder so, vor einem Monat, hast du dann die Rückmeldung bekommen, jo, könnte machen.
Ich hatte schon abgesagt für mich. Ne?
Ich habe schon damit abgeschlossen.
Ja, ja, safe.
Ich auch.
Ja. Und ich war auch nicht böse drum. Ich war auch echt nicht böse drum. Und als dann die Nachricht kam, dachte ich mir so, es war so ein ähnliches Gefühl wie beim ersten Mal.
Ja, voll, voll. Och. Es gehört dann auch dazu offensichtlich zum Format,
ja,
dass die Zusage nur kurz vorher kommt.
Ja, und dann war eigentlich die Resonanz, nicht eigentlich, die Resonanz von dem Kreis, die wir dazu eingeladen haben, dann mitzumachen, total abgefahren und irgendwie eine schöne Dynamik. Und für den Kontext für euch, wir haben uns gerade alle in Kreuzberg am Kanal getroffen. Das war irgendwie total coole, total, ja, es war irgendwie ein Klassentreffen.
Ein Klassentreffen, ne? von Mitschülern, die man noch gar nicht kennt.
Genau. Ja, die neue Klasse.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Und ich kannte auch, also das hat so seine Eigendynamik entwickelt. Wir haben ein, zwei Leute eingeladen und dann kannten die noch einen und die noch einen, und irgendwie war es so ganz natürlich. Und jetzt haben wir, weiß ich nicht, 25 Leute oder so, und vielleicht nochmal irgendwie 25 Leute, die nicht laufen. Vielleicht nochmal 25 Leute, die nur laufen. Und irgendwie haben wir ich habe ein richtig gutes Bauchgefühl, dass die Truppe ein totaler Spaß wird.
Ich stelle mir das visuell richtig cool vor. Also wirklich richtig cool. Wenn da 25
nur
Leute...
Nur visuell.
Nur visuell, sonst alles andere ist richtig kacke. Nein, aber natürlich alles andere auch. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das schon mal gemacht haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie es sich anfühlen wird und wie welche Dynamik es haben wird. Natürlich jetzt nochmal ein bisschen dynamischer, weil einfach mehr Leute am Start sind. Aber ich denke natürlich, liegt so eine Krankheit des Jobs. Ich denke natürlich immer visuell, wie sieht das auf Fotos, Videos, auf Content aus, was gar nicht schlimm ist, sondern mir macht es natürlich auch alles Spaß. Und wenn ich mir vorstelle, da laufen, also drin können wir ja nicht filmen, ist ja Handy oder beziehungsweise Aufnahmeverbot, was vollkommen richtig ist. Und draußen, sobald der Sticker von der Kamera abgeht und dann laufen da 25 Leute los Richtung Kanal, das sieht schon, glaube ich, sehr cool aus. Vor allen Dingen sind das ja auch, also das sind ja auch alles sehr coole Persönlichkeiten, die wir da gerade eben kennengelernt haben, beziehungsweise die morgen alle am Start sein werden. Und deswegen, ich bin A, sehr, sehr gespannt, wer es durchhält. Ich glaube nicht, dass ich es packe, weil einfach...
Du läufst schon alleine, ne?
Also, es gibt die Möglichkeit, hier mal eine kurze Anekdote, es gibt die Möglichkeit, dass man mit einem Partner läuft morgen, beziehungsweise heute.
Zweisam.
Also einsam alleine, zweisam mit einem Partner oder Partnerin. Bei mir wäre es Maren gewesen. Maren ist gerade angeschlagen, deswegen weiß ich nicht, ob sie läuft. Und ich habe heute gerade eben bei diesem Klassentreffen ganz lose gefragt, wer denn zweisam laufen möchte und wer noch einen Partner braucht. Es hat sich jemand gemeldet und gesagt so, ey Eugen, hier, sollen wir beide nicht? Und da hat Nils eine andere Person gesehen, die sich auch gemeldet hat und die anderen beiden verkuppelt, nur damit ich morgen wirklich alleine laufen kann. Danke sehr.
Du kannst mal zeigen, was du wirklich kannst.
Ja, also ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren, ne?
Eben.
Bin ja Ultraläufer, habe ich gehört.
Ja, mit Blasen, die ich gerade sehe.
Mit Blasen an den Füßen von den Birkenstocks, die echt schnell geheilt sind. Wundere ich mich. Da kommen morgen nochmal Blasenpflaster drauf und dann...
Los geht's,
genau. Mal gucken, wie lange ich durchhalte.
Aber gut, das ist ja auch der Punkt, ne? Und ist vielleicht auch wichtig, nochmal zu erörtern. Ein paar Sachen gibt es hier. Ich glaube, jetzt werden wir vom Görlitzer Kinderpark-Jungs rausgeworfen. Man weiß es nicht genau. Und zwar zwei Sachen. Einmal ist die Community und die Teilnehmer empowered, das Ganze dieses Konzept zu kreieren. Ne? Und je früher wir, und das Gleiche passiert mit Speed Project, die Idee ist halt, dass es ganz viel Freiraum gibt. Und je mehr Freiraum du den Teilnehmern gibst, desto prägender können die sein, wie das Event stattfindet. Mhm. Und zum anderen ist das halt auch morgen so. Und was ich doch überhaupt nicht einschätzen kann, ob das competitive wird, ne? Wird das so ein bisschen race-mäßig oder laufen wir alle zusammen? Und ich habe überhaupt keine Erwartung, weil du hattest ja vorhin gefragt, was so meine Erwartungshaltung ist bezüglich dieses Laufes heute. Ne? Mhm. Und weil wir immer der Community so viel Space geben, ist es so, dass ich versuche, immer meine Erwartungshaltung total zu reduzieren. Ne? Und von daher erwarte ich morgen, dass es unglaublich hart wird. Ich glaube, das ist...
Steht, glaube ich, außer Frage.
Steht außer Frage, ist relativ realistisch. Und dann hoffe ich, also meine Hoffnungshaltung ist, dass ich vielleicht so weit laufe wie letztes Mal, was so 20 Mal waren.
100 Kilometer.
Mal sehen. Und dann ist der Rest quasi überlassen, wie so diese Dynamik in dieser Gruppe entsteht und was aus dieser Dynamik entsteht. Ne? Ist da der totale Bond und alle laufen so langsam wie der Letzte? Ne? Oder kriegt das so einen Race-Charakter und es gibt halt so Bragging Rights, wie oft bist du Erster geworden oder so? Ne? Kannst du total haben? Wissen wir nicht. Mhm. Und das ist ja auch das Spannende in dieser Entstehungsphase von solchen Konzepten, ne? Weil es noch nicht klar definiert ist. Und ich sehe das ja eher als ein Experiment, als irgendwie ein Event. Mhm.
Und hinzu kommen ja noch, die Dynamik wird ja nochmal gefördert durch sehr, sehr viele Variablen, die der Club mit sich bringt. Und jeder Besucher, jeder Besucherin. Und also sozusagen, wie viele Zusammenkünfte es morgen geben wird zwischen menschlicher Natur. Das ist das, ich glaube, das ist das, was ich mich frage, beziehungsweise ich glaube, das ist das Interessante bei mir, was ich mich stelle oder die Frage, die ich mir stelle, welche zwischenmenschlichen Erlebnisse ich erlebe oder erfahren werde und welche die anderen, die halt mitmachen. Und ich glaube, das ist absolut nicht, also das ist absolut nicht möglich, das jetzt irgendwie auf Papier zu bringen oder hier zu formulieren. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was der Tag morgen bringen wird. Oder diese 24 Stunden. Beziehungsweise heute.
Ja, heute. ja, und dann die Dynamiken, ne, von denen wir halt vorher schon gesprochen haben, von den Leuten, die dazukommen, von den anderen Besuchern, von zwischen den Läufern, wen lernen wir jetzt weiter kennen, ne, mit wem endest du ab, viel zusammen zu laufen, ja, also, und wer hat Bock, mehr in die Hammerhalle zu gehen?
Ja, und genau wie du sagst, was entwickelt sich daraus im Nachgang? Mit wem wird man, also ich kannte von der Gruppe eben nur, also keine 5 Leute. Vielleicht entwickelt sich ja daraus eine Freundschaft, eine Bekanntschaft, neue Ideen, irgendein Job, irgendein neues Projekt. Und ich finde, das ist ja auch der, da sage ich hier immer wieder, sage ich auch in meinem privaten Umfeld immer, das ist das, was ich am Laufen halt so cool finde, weil es immer interessant ist, welche Leute aus welchen Bereichen zusammenkommen, dass es immer neue Eindrücke gibt aus den verschiedensten privaten oder beruflichen Ecken dieser Welt. Und ja, umso interessanter ist es gerade natürlich in so einer kleinen Gruppe, also 20, 25, da kommt man, klar wird es wahrscheinlich so eine Handvoll Leute geben, mit denen man wahrscheinlich eher oder mehr abhängen wird, aber ja, irgendwie die Gespräche, die es haben wird, was hat man für einen Austausch, wer kommt aus Berlin, welche Erfahrungen macht jemand hier, da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, also das ist eine Sache, die sich jetzt auch, ich sag mal, entwickelt hat aus Speed Project, ist, egal wo ich so bin in der Welt, ist es immer so ein Anker, wo man ansetzen kann in größeren Städten und zu sagen, okay, wen kennen wir denn hier, ne? Wen kennen wir hier? Und genauso war es jetzt auch mit Berlin. Also ich habe schon ein bisschen Zeit in Berlin verbracht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen riesen Freundeskreis hier habe. Und trotzdem aus diesem Dunstkreis Speed Project, aus dem Dunstkreis Craftrunners oder Eugens Freundeskreis hat sich dann diese Gruppe entwickelt, die sich sofort irgendwie so harmonisch angefühlt hat.
Mhm, voll.
Und oftmals hat man so, wenn man so Leute zusammenwürfelt, man weiß ja nie, was da so raus entsteht. Und ja, ich bin sehr gespannt.
Nice. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal schön ein bisschen Pizza essen und ein bisschen Carbloaden. Spannen euch nicht weiter auf die Folter, sondern ziehen das Ding einfach mal durch. Hoffentlich, also vielleicht, wahrscheinlich, oder eher vielleicht, wenn ihr das morgen bei eurem Longrun oder hört oder bei eurem Lauf zum Sisyphus, wenn ihr uns unterstützen wollt oder mit uns laufen gehen wollt. Und dann gibt es die nächste Folge. Wie lange bist du jetzt in Berlin?
Ich bin in Berlin bis Mittwochmorgen.
Okay, dann würde ich sagen, am Montag, wenn wir durch sind, machen wir mal Montagabend, gönnen wir uns nochmal eine Stunde Zeit, lassen ein bisschen Revue passieren und ja, gucken mal, wie wir diesen Lauf abgespeichert haben. Hoffentlich verletzungsfrei. Das ist natürlich das oberste Credo. Und dann sage ich schon mal danke, Nils. Ich freu mich sehr.
Danke dir, Eugen, für dein Vertrauen. Und ja, ich glaube, ja, also wir werden es erleben.
Darum geht's nämlich.
Darum geht's. Nichts anderes.
Alles klar, dann danke fürs Zuhören. Schönen Lauf oder was auch immer ihr gerade macht. Und wir sehen uns hören uns bei der nächsten Podcast. Oder ihr hört von uns vielmehr. So. Tschüss.
Am Dienstag. Morgen.
Dienstagmorgen oder Mittwoch, Montagabend. Wir schauen mal.
Ja.
Also, tschüss.
Ciao.